Willkommen zum Itemis-Podcast. In dieser Podcast-Folge hörst du die Audioversion eines Itemis-Podiums, unserer Live-Diskussionsplattform, bei der wir gemeinsam mit externen Expertinnen und Experten innovative IT-Themen diskutieren. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zum Itemis-Podium. Thema heute ist KI. Aber das Thema KI ist ja nicht nur bei uns ein Thema, das ist überhaupt ein großes Thema in diesen Zeiten. Es finden unglaubliche Investitionen statt in dem Bereich und die Neuerungen, die prasseln sozusagen täglich, ja fast stündlich auf uns ein. Man kommt da kaum noch hinterher. Gleichzeitig stellt man fest, bezüglich der großen Revolution, wo sich das überall niederschlagen soll, die Produktivitätssteigerungen, die überall verheißungsvoll angekündigt werden, wenn man da mal in der Praxis sich umschaut und guckt, was ist davon schon angekommen, dann stellt man fest, das meiste kommt da wohl noch. Ne? Also es ist in vielen Bereichen noch nicht so das, was angekündigt worden ist. Und diese Frage wollen wir uns heute mal kümmern. Wir wollen wissen, warum ist das so? Was ist das Potenzial von KI in verschiedenen konkreten Anwendungsbereichen? Was sind die Hemmnisse, die bisher verhindern, dass sich das im großen Stil entfalten kann? Und was müsste man tun, um dem Abhilfe zu schaffen? Und das möchte ich diskutieren mit den Gästen, die wir heute haben. Hier neben mir Dr. Carlsen Pfannschmidt, der ist Mitgründer von der Firma Purate und ist im Bereich Medizintechnik. Da geht es um die Erstellung von medizinischen Evidenzen und sogar das heute schon mit Hilfe von KI. Deshalb sind wir da gespannt darauf, was er zu berichten hat. Dann hier der Marvin Bauernfeind, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht bei der Partnerschaft BBL Brockdorf. Und Nicolas Krämer bei der Firma KC&S. Und die Firma KC&S ist tätig im Bereich Krankenhaus- und Klinikmanagement. Ja, und meine Wenigkeit, Stefan Eberle, bin CTO und CIO der Firma Itemis AG. Ja, zum Einstieg die Frage, bevor wir uns überlegen, warum kommt KI in vielen Bereichen noch nicht so richtig voran. Erstmal positiv gedacht, warum sollte sie denn vorankommen? Was ist das Potenzial in diesen Bereichen? Ja, wo kann man das denn erfolgversprechend einsetzen? Was verspricht man sich davon? Carlsen.
Ja, vielen Dank für die Frage, Stefan. Also in unserem Bereich, wir kommen im Grunde aus der medizinischen Forschung. Wir entwickeln KI für einen Prozess, der aktuell sehr lange dauert. Das heißt, es geht darum, um wissenschaftliche Fragestellungen in der Medizin. Und da kann man sich das so vorstellen, wenn man wissen möchte, hilft Vitamin D bei der Prävention von Knochenbrüchen, dann muss man dazu als Forschender hingehen, tausende Studien erstmal zusammensammeln, die eventuell relevant sein könnten. Dann müssen die manuell durchgegangen werden, um zu entscheiden, sind die wirklich relevant. Dann müssen natürlich noch die Daten da irgendwo rausgezogen werden aus Tabellen, aus Anhängen etc., um am Ende dann eine statistische Analyse durchführen zu können, um dann zu sagen zu können, ja, Vitamin D hilft oder Vitamin D hilft nicht und so weiter. Ne? Um dann die Evidenzlage, wie wir sie nennen, zusammenfassen zu können. Und dieser Prozess, weil er eben so manuell und so langwierig ist, dauert mehrere Monate, so 6 bis 12 Monate, kann man sich so vorstellen. Und das kann natürlich aktuell schon von der KI in einem Bruchteil der Zeit durchgeführt werden. Also gerade diese Anfangsschritte, das nennt sich Screening oder auch dann das Extrahieren von den Daten, kann im Grunde alles in einem Tag durchlaufen. Also das, da sehen wir natürlich ein enormes Potenzial von mehrere Monate hin zu wirklich mehrere Minuten, Stunden eventuell, je nachdem, wie groß die Datenlage da ist. Und deswegen haben wir im Grunde auch in dem Bereich angefangen, weil wir gesagt haben, das verschwendet hier Ressourcen von hoch ausgebildeten Menschen, die jetzt sich damit im Grunde rumplagen müssen. Die können was viel Nützlicheres mit ihrer Zeit tun. Das ist ja keine Arbeit, die wirklich sinnstiftend ist, sondern da wird im Grunde nur aktuell irgendwas durchforstet, was es schon gibt. Und das kann eigentlich auch eine Maschine erledigen. Und deswegen sehen wir da auch riesige Potenziale.
Ja, spannende Sache. Können wir ja vielleicht weitermachen mit Nicolas. Bleiben wir im Bereich der Medizintechnik so im Grob.
Ja, also wir sind ja im Krankenhausmanagement tätig und das, was Carlsson gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Und das, was da mit sehr spezifischen Fragestellungen in der Forschung abgebildet wird und beschleunigt wird über KI, ist natürlich in der Medizin, im Krankenhaus auch nochmal gewissermaßen exponentiell zu sehen. Ich kann die Gesundheit von Menschen mit KI verbessern. Ich kann Krankheiten früher erkennen. Ich kann dazu beitragen, dass Krankheiten, die früher als unheilbar gegolten haben, mittels KI-Unterstützung geheilt werden. Das hat extrem positive Auswirkungen einerseits auf die Lebensqualität des Menschen, andererseits auf die Lebensdauer des Menschen. Allgemein würde ich sogar sagen, also dass die Medizin wahrscheinlich sogar das Einsatzgebiet der künstlichen Intelligenz ist, wo die Vorteile am stärksten ausgeprägt sind und wo wir die größten Sprünge machen können. Und vor dem Hintergrund gibt es natürlich ganz gewaltige Potenziale im Krankenhausbereich, in der Medizin im Allgemeinen, bis hin zu klinischen Abläufen. Ja, wir reden in Deutschland auch immer wieder darüber, wie überlastet das klinische Personal ist. Ja, dass sie sich im Prinzip 3 Stunden pro Tag als Pflegekraft, als Arzt mit Bürokratie zu beschäftigen haben. Da wird Marvin gleich sicherlich noch mal ein bisschen was zu sagen aus seiner Warte heraus in der Insolvenzverwaltung. Und da kriegt man ein Gespür dafür, wie groß die Potenziale von künstlicher Intelligenz in der Medizin sind. Aber wir kommen natürlich auch über die darauf zu sprechen, wie die Risiken und Nebenbedingungen, Nebenwirkungen aussehen. Da möchte ich jetzt aber noch.
Ja, klar, da kommen wir noch dazu.
Ja,
super, danke schön für den Einblick. Und dann gehen wir jetzt von dem medizinischen aufs Rechtliche und schauen uns mal an, was könnte man da mit KI tun.
Ja, genau, sehr gerne. Ich kann direkt 2 Punkte der meiner beiden lieben Vorredner direkt aufgreifen. Nämlich das eine ist das Effizienzthema und das andere ist, spielt da natürlich rein. Wir haben jetzt nicht so ganz hochtrabende Ziele, die wir da abbilden können, wie die menschliche Gesundheit und Effekte, die wir da erzielen können, aber eben auch die Entlastung des vorhandenen Personals, die sich maßgeblich oder oftmals noch mit viel zu vielen Teilen mit, ich will jetzt nicht von stupiden Abläufen sprechen, aber geht schon so in die Richtung sehr repetitive Abläufe in unseren Strukturen, wo man sich aktuell, um mal auf den Titel zu rekurrieren, den wir heute haben, man fühlt sich eher chained als unchained, weil du hörst natürlich an allen Ecken und Enden, das Thema ist groß, das Thema ist da, aber so richtig da ist es dann doch nicht tatsächlich. Ich würde das vielleicht unterteilen wollen bei uns in unserem Business. Wir machen halt eine Vielzahl von sich wiederholenden Abläufen in diesen Insolvenzverfahren, wo einfach ganz viele Handschläge immer wieder die gleichen sind, im Berichtswesen an das Gericht und im Austausch mit ganz vielen immer wiederkehrenden Verfahrensbeteiligten, Finanzämter, Arbeitgeber etc. pp. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Struktur, wie da kommuniziert wird, und wir haben, soweit sind wir immerhin schon, also digitale Akten haben wir immerhin schon mal, ja, und haben da ein Dienstleistungsportfolio an Software, die das ermöglicht, dass wir in einer digitalen Akte arbeiten. Nur der Missing Link ist halt die Verknüpfung dazwischen. Eine Automatisierung, die wir uns, und da kann ich, glaube ich, für die ganze Branche sprechen, die wir uns gerne wünschen würden, die wir aber bislang leider noch vermissen, tatsächlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Ja, daran angeschlossen vielleicht eine Frage, die sich viele stellen, aber auch ich mir selber, ne, weil ich bin ja im Bereich Softwareentwicklung sehr aktiv, auch persönlich, codiere ja selber, und natürlich setzen wir auch dort KI ein, und jeder stellt sich die Frage, naja, wenn das so weitergeht, werde ich selber dann noch gebraucht? Werden Sie noch gebraucht? Werdet ihr noch gebraucht? Na, vielleicht da mal einen Eindruck aus euren Bereichen. Macht der Einsatz dann von KI bei der Evidenzfindung oder im Krankenhausmanagement den Arzt, mal übertrieben gefragt, überflüssig oder nicht?
Ja, provokante Frage. Ich werde mal aus dem Bereich der Evidenzsynthese antworten. Was wir aktuell als Philosophie verfolgen, ist zu sagen, am Ende des Tages muss der Mensch eh noch seine Unterschrift draufsetzen. Und das ist natürlich auch so, KI wird immer irgendwie Fehler machen. Man kann natürlich versuchen, die Qualität immer weiter zu steigen, sodass man vielleicht von 98% auf 99% kommt. Aber am Ende des Tages gibt es immer noch irgendwie eine verbleibende Fehlerwahrscheinlichkeit, und die muss eben auch überprüft werden. Also da ist im Grunde dann das Vier-Augen-Prinzip auch mit KI immer mitzudenken. Und da sehen wir auch aktuell so das Problem, dass viele Produkte, wenn man jetzt so in Richtung Amerika guckt, die entwickelt werden, die werden so KI-first entwickelt, wo man dann sagt, okay, wir bauen jetzt mal irgendwie so einen tollen Agenten, der macht alles selbstständig, und am Ende kannst du dann gucken, ob das Ergebnis passt oder nicht. Aber Was wir eben sehen, wenn es gerade in so einem regulatorischen Prozess drin ist, da muss eben schnell das Ergebnis überprüft werden können. Das heißt, was wir sagen, Human in the Loop first sollte eigentlich das Prinzip sein. Also nicht als Kompromiss gedacht, wo man dann sagt, okay, ja, jetzt haben wir am Ende gar nichts gewonnen, sondern wir müssen wirklich dahin kommen, dass man sagt, wir können ganz schnell, wenn wir irgendein Faktum haben, was die KI ausgespuckt hat, das schnell überprüfen, haben dadurch die Zeitgewinne, aber gleichzeitig eben auch können wir sicherstellen, dass am Ende keine falschen Daten weitergeleitet werden am Ende des Prozesses.
Also der Mensch behält die Kontrolle, wird unterstützt, massiv unterstützt zum Teil, aber das ist ganz wichtig, er behält die Kontrolle, er ist nicht der KI hilflos ausgeliefert. Ne?
Und der zweite Aspekt ist, würde ich sagen, wenn man langfristiger denkt, wenn man jetzt wirklich überlegt, können wir solche Produkte irgendwann auch ohne Kontrolle einsetzen. Da würde ich sagen, sollten natürlich die Kontrollen sehr viel strikter sein. Der Anspruch geht dann dahin zu sagen, dann muss alles vollständig durchvalidiert sein. Also eben ähnlich wie man es jetzt bei Menschen macht, wo man sagt, Mensch macht jetzt vielleicht 13% Fehler bei einem bestimmten Prozess und deswegen brauchen wir vielleicht 4-Augen-Prinzip. Muss man bei der KI dann auch sagen, was wollen wir eigentlich mindestens als Qualitätsschwelle haben und das auch dann auf unterschiedlichen Themenbereichen. Und das dann im Grunde regulatorisch vorgeben. Und dann kann man sagen, okay, das ist gut genug, das System, dass wir das auch einsetzen können. Aber ich denke mal, bis die Systeme so weit sind, dann wird es noch einige Jahre brauchen.
Dann braucht man erstmal noch eine Weile das Acht-Augen-Prinzip.
Ja, genau. Ne?
Also weder die Erfindung des Taschenrechners noch die des Personal Computers noch die des Internets hat dazu geführt, dass der Mensch nicht mehr benötigt wurde. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die ich auch für die künstliche Intelligenz prognostiziere. Hinzu kommt, dass natürlich gerade im Krankenhaus der Mensch auch gar nicht ersetzt werden soll beziehungsweise darf. Es gibt eine Studie, die ist zwar jetzt mittlerweile auch schon über 5 Jahre alt, die KI-Zukunftsstudie von Bosch aus dem Jahr 2020, die eindeutig ergeben hat, dass der Mensch den Einsatz von KI in der Produktion beispielsweise von Flugzeugen oder von Autos sehr begrüßt, aber im Bereich der Gesundheit, der Gesundheitspflege, der Altenpflege sogar strikt ablehnt. Und deswegen wird der Mensch, wird der Arzt, wird die Pflegekraft immer entscheidend sein. Und die Anwendungsmöglichkeiten von KI sind insbesondere auf die Diagnose zum Beispiel fokussiert. Ganz klassisches Einsatzgebiet von der KI im Krankenhaus ist der Bereich der Radiologie und die Interpretation der bildgebenden Daten. Man muss auch dazu sagen, in der Vergangenheit galt 20% der ärztlichen Diagnosen sind falsch. Ja, genau da setzt KI an, die Medizin besser zu machen. Aber dass wir in Zukunft in eine Schwarzwaldklinik kommen und Professor Brinkmann ist ein Avatar, ich halte das persönlich für Science Fiction, beziehungsweise gehe davon aus, dass das der Patient strikt ablehnt.
Hm. Ja, klar. Ja, das muss man ja auch berücksichtigen, dass selbst komplett ohne KI-Einsatz läuft ja die Medizin und auch viele andere Bereiche nicht fehlerfrei ab. Ne? Das muss man dann auch überprüfen, validieren, fact-checken.
Also ich glaube, es gibt so eine Studie von der Barmer GEK, die zu dem Ergebnis kommt, 300.000 Ärztefehler pro Jahr. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das die exakte Zahl ist. Sie ist auf jeden Fall gewaltig hoch. Auch mein Vater ist letztendlich verstorben infolge eines Fehlers bei einem gar nicht mal so komplizierten Eingriff. Und genau an der Stelle setzt KI an, die Medizin besser zu machen. Und das ist auch etwas, was ich mir erhoffe. Aber nochmal, gerade in der Interaktion, wenn es um den menschlichen Körper geht, da will der Patient am Ende auch einen echten Arzt haben und keinen KI-generierten Avatar vor sich sitzen haben.
Letzte Instanz bleibt der Mensch.
Genauso. Ist bei uns, kann ich nur bestätigen, also in unserer, also in der Juristerei, in der doch etwas, ich will jetzt nicht tradierten Branche sagen, aber wir haben ja schon noch so ein paar Grundsätze, an denen auch bislang nicht gerüttelt worden ist. Ich sag mal, es gibt ein Berufsrecht, das ist bei Ärzten nicht anders. Und solange wir da keine, das müssten ja wirklich umwälzende Änderungen sein, die dann es obsolet machten, dass noch ein Mensch am Ende der Entscheidungskette steht. Also jetzt in meinem kleinen alltäglichen Bereich der Insolvenzverwaltung ist es halt nach wie vor ein höchst persönliches Amt. Da ist auch nicht dran zu denken, dass das irgendwie mal durch einen Avatar vielleicht ersetzbar wäre. Da spielen natürlich auch ähnliche, das will ich jetzt mal auf den ganzen Rechtsanwaltsberuf auch ausweiten, da spielen ja trotzdem noch so ein paar soziale Komponente mit da rein. Du bist natürlich Ansprechpartner als normaler Rechtsanwalt für den Mandanten, ne, und sollst ihm fachlich helfen, aber da gehört natürlich auch sehr viel Psychologie mit dazu. Manchmal in der Insolvenzverwaltung ist das nicht anders. Menschen, die vorher aus einer Extremsituation kommen, sei es jetzt Private oder sei es auch Unternehmen, die wir sanieren, und Private, die sich dann dadurch entschulden können, die natürlich nochmal ein ganz anderes Leben danach führen können. Hört sich sehr dramatisch an, ist aber so tatsächlich. Und da ist das Thema Kontrolle durch Berufsrecht bei uns, um ein Beispiel zu nennen, und da haben wir auch schon erste Entscheidungen, insbesondere aus dem angloamerikanischen Rechtsraum, wo du natürlich auch nicht einfach blind darauf vertrauen darfst. Ne? Ihr hattet in einer der letzten Podiumsdiskussionen das Thema Halluzination der KI etc., mhm. weil es ist nicht so, dass wir keine KI-Tools hätten. Ne? Es gibt ja zur Rechtsrecherche etc. pp. Gibt es ja, wir wollen jetzt keinen Namen nennen und keine Werbung machen, aber so ein paar Tools, die wir auch einsetzen. Immer aber nach der Brau der Bundesrechtsanwaltsordnung natürlich immer mit den 43 folgenden, die davor stehen vor der Klammer, höchstpersönliche Leistung, die ich zu erbringen habe. Und dafür muss ich auch einstehen. Das heißt, ich kann das auch nicht einfach durchwinken. Ansonsten, ich sag's mal salopp, fliegt mir das ganz schön um die Ohren. Ja, da gibt's jetzt noch keine, ich kenne zumindest keine höchstrichterliche inländische Entscheidung, aber es gibt so ein schönes Ding aus Texas aus Ende 24, wo dann auch da, und da bin ich bei dem Thema gesagt, du sprachst gerade von Kontrolle, und wo Kontrolle ist, ist auch natürlich relativ schnell Haftung. Und das ist dann so ein Thema, hast du da nicht das Augenmerk drauf und winkst da durch, das war so ein Fall, da hat die KI einfach irgendwelche Entscheidungen erfunden, ne? Also irgendwelche höchstrichterliche oder bundesgerichtliche Entscheidungen in Amerika, die es einfach nicht gab. Und das ist dann natürlich nicht so schön. Und das führt dann eben auch zu, auf diversen Stufen, Reputationsverlust, Haftung, um jetzt mal auf dieses Urteil zu gehen. Hier im Inland würde ich sagen, irgendwann ist die Zulassung weg am Ende aller Tage. Ne? Und wenn du dann tatsächlich solche Sachen liest in Urteilen, das habe ich kürzlich gesehen, wenn dir tatsächlich von Gerichtsseite, vom Spruchkörper abgesprochen wird, steht wörtlich da drin, dass hier nicht davon ausgegangen werden kann, dass ein Jurist mit zwei Staatsexamen das gelesen haben kann, dann wird's bitter tatsächlich. Ja. Ne? Und dann wird für die eigene Zukunft bitter, weil ohne Zulassung ist schlecht mit der Rechtsanwaltschaft und mit dem Beruf weiterzumachen. Und auf der anderen Seite haftest du dann natürlich auch dafür. Ne? Und deswegen mit Augenmaß tatsächlich, was den Sachvortrag angeht, und immer ohne geht's nicht, ohne dass dann doch noch einer, der am Ende die Nase dafür hinhält, da nochmal drüber geguckt hat. Ne? Mhm. Tatsächlich. Deswegen fehlt mir da auch tatsächlich die Fantasie, dass wir da zumindest relativ nah dran wären, dass da die menschliche Komponente, Klammer auf, Haftungskomponente, da rausfliegen würde. Tatsächlich. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, geht ja gar nicht. Ja gut, dann haben wir aber jetzt, wenn man dann sagt, okay, wir haben da viel Potenzial und der Mensch wird dadurch nicht ersetzt, sondern es wird ihm in erster Linie geholfen, kann man jetzt ja nicht einfach so frei raus KI einsetzen. Da gibt es Hindernisse regulatorischer Natur und anderer Natur. Und wenn wir vielleicht bei der Regulatorik bleiben, also Medizin kann man sich ja vorstellen, wenn man da auf medizinische Daten zugreift, dann kommt man da nicht einfach so ran. Die stehen ja nicht öffentlich im Internet. Da muss man gewisse Regularien anhalten. Welche sind das bei euch?
Ja, bei uns ist es tatsächlich sehr interessant. Und zwar der Prozess, den wir uns anschauen, wie der aktuell aufgebaut ist. Also man fängt meistens erstmal an mit Publikationen. Das sind so wissenschaftliche Schriftstücke, wo im Grunde die Ergebnisse von einer Studie dokumentiert werden. Die sind häufig auch schon von Journalen rausgegeben. Und selbst da haben auch schon aktuell Forschende mit dem Datenzugriff zu kämpfen. Also es ist nicht nur so, dass wir Probleme haben, irgendwie mit KI darauf zuzugreifen, sondern es ist schon so, dass aktuell Forschende Schwierigkeiten darauf zuzugreifen, weil im Grunde die Journale immer mitverdienen wollen. Das muss also bezahlt werden. Deswegen hat sich dieser Prozess auch erst so entwickelt, wie er überhaupt aussieht gerade. Das heißt, was die Forschenden jetzt aktuell machen, ist, sie gucken sich zuerst immer Titel und Abstract an, um eine Schnellentscheidung zu treffen, weil dazu müssen sie das Ganze gar nicht gekauft haben. Und dann gehen sie dahin über, alles, was jetzt noch als relevant oder potenziell relevant erachtet wird, das müssen wir kaufen. Vielleicht haben wir da auch schon Lizenzen und so weiter. Ne? Und das ist natürlich eine der großen Hürden, die wir in dem Prozess aktuell haben, um an Daten dran zu kommen. Aber die Entwicklung ist auf der einen Seite einmal immer mehr hin zu offener Forschung. Das ist auch etwas, was wir aktuell auch stark begrüßen, dass im Grunde immer mehr, wenn auch schon Forschende zum Beispiel irgendwie staatlich finanziert sind, dann sollten sie auch eigentlich offen das Ganze publizieren. Und also da geht die Entwicklung auf jeden Fall hin. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Journale auch ein Interesse daran haben, an dem ganzen Prozess auch nochmal mitzuverdienen. Da gibt es dann auch schon erste Lizenzmodelle, wie man das Ganze, den Datenzugriff verbessern kann. Also da geht auf jeden Fall die Entwicklung in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, wie es bei euch in dem Bereich aussieht.
Die Regulatorik, die ist im deutschen Gesundheitswesen sehr, sehr stark ausgeprägt. Und die Regulatorik schlägt sich im Krankenhausbereich insbesondere auch in der Finanzierung nieder. Viele Krankenhäuser aktuell, wenn man aktuellen Umfragen Glauben schenken mag, tatsächlich mehr als die Hälfte sind defizitär. Und während die Krankenkassen für die Finanzierung der operativen Kosten verantwortlich sind, sind es die Bundesländer, wenn es um die Investitionen geht. Und Investitionen in IT, in Digitalisierung, in KI muss man sich leisten können. Da ist das, was die Bundesländer an die Krankenhäuser ausschütten, in der Regel zum Leben zu wenig, aber zum Sterben auch zu viel. Deswegen hat sich Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister vor 6 Jahren gedacht, dann setzen wir mal das sogenannte Krankenhauszukunftsgesetz auf und sorgen dafür, dass in Summe 4,3 Milliarden Euro aus den Staatskassen an die Krankenhäuser ausgeschüttet werden. Dass das Ganze ein unglaublich bürokratischer Prozess, der mit dem Ausfüllen diverser Formulare zusammenhing, brauche ich, glaube ich, an dieser Stelle nicht extra zu erwähnen. Fakt ist allerdings, dass bei knapp 2000 Krankenhäusern in Deutschland dann ungefähr 2 Millionen Euro pro Krankenhaus hängen bleiben. Da kriegt man ein Gefühl dafür, dass jetzt nicht jedes Krankenhaus sich einen Da Vinci-Operationsroboter angeschafft hat, sondern dass tatsächlich die größte Umsetzung von Digitalisierung und KI im Krankenhaus, ausgerechnet in der Krankenhausverwaltung, stattgefunden hat und nicht im weißen Bereich, da wo es unmittelbar dann auch den Patienten zugutekommen würde. Das heißt, wir haben da eine ganz gewaltige regulatorische Herausforderung, die schlichtweg in der Finanzierung begründet ist. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass wir manchmal das Gefühl haben, dass der Patientendatenschutz im Krankenhaus, zumindest in Deutschland, eine noch größere Rolle spielt als der Patientenschutz. Das heißt, viele gesunde Menschen machen sich große Sorgen darum, was passiert eigentlich mit meinen personenbezogenen Daten im Krankenhaus, die natürlich gerade im Krankenhaus von einer besonderen Sensibilität gekennzeichnet können. Interessanterweise, in dem Moment, wo der Mensch wirklich krank ist, interessiert er sich gar nicht mal so sehr noch für den Datenschutz, sondern da geht es schlichtweg um das Leben. Aber in der Tat ist es so, dass der Datenschutz auch an der Stelle immer noch eine ganz gewaltige Rolle spielt. Und in der gerade schon von mir zitierten Bosch-KI-Zukunftsstudie wurden tatsächlich auch datenschutzrechtliche Bedenken bei den Befragten, ich glaube, zu 82% als wesentliches Hemmnis genannt, beziehungsweise neben Kontrollverlust und der fehlenden persönlichen Interaktion war der Datenschutz tatsächlich das ganz, ganz wesentliche Momentum, was der Umsetzung der künstlichen Intelligenz im Krankenhaus beziehungsweise in der Medizin im Allgemeinen entgegensteht. Also da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ja, man muss auch die richtige Balance finden.
Ich meine, absolut. Also das ist, ich will das also, ja auch nicht. Also wollte ich auch gerade sagen, wollte nicht sagen, Datenschutz vergiss es, sondern das ist schon ganz wichtig. Also das möchte ich auch an dieser Stelle betonen. Das ist vollkommen klar. Und ich war selber 2016 Krankenhausgeschäftsführer, als unser Krankenhaus Opfer eines Cyberangriffs geworden ist. Und ich kann nur sagen, wenn man als Geschäftsführer, also wie du gerade gesagt hast, Marvin, dann auch in der Haftung steht, wenn man dann nachts im Bett liegt und sich Gedanken darüber macht, was jetzt mit den Patientendaten sind, ob die möglicherweise in fremde Hände gekommen sind, dann ist das alles andere als ein schönes Gefühl. Und zwar nicht nur, weil man die haftungsrechtlichen Aspekte im Kopf hat, sondern letztendlich auch, weil man die Informationen der Patienten natürlich jetzt auch nicht in irgendwelchen Clouds oder über irgendwelche WhatsApp-Gruppen weitergeleitet bekommen möchte, ne? Also das will ich hier nicht kleinreden, diese Herausforderung. Auf der anderen Seite wünsche ich mir einfach manchmal ein etwas positiveres Narrativ. Und wir betonen immer die Risiken, zumindest habe ich das Gefühl so, in dieser eher konservativ bedenkenträgerhaft ausgerichteten Gesellschaft hier bei uns und die wirklich gewaltigen Chancen, die sich positiv, wie gerade schon gesagt, auf Lebensqualität und Lebensdauer der Menschen auswirken können, die sehen wir noch nicht so richtig, was ausgesprochen schade ist.
Das, dem stimme ich voll zu.
Ich kann es fast nicht besser sagen. Also Datenschutz ist natürlich die Fußfessel, die immer auch vor der Klammer hier von mir natürlich, dass das alles eine Berechtigung hat, ist klar. Vielleicht, um das Ergebnis vorwegzunehmen, vielleicht wäre es für alle Beteiligten irgendwie schlauer, wenn es hier und da ein wenig geländegängiger strukturiert und angewendet würde und nicht in Dimensionen pervertiert, Entschuldigung, aber wo du dich fragst, ja gut, dann können wir es auch lassen. Also wenn ich jetzt an meine tagtägliche Tätigkeit denke, da komme ich relativ schnell dann immer zu der Erkenntnis, okay, hier ist die allgemeine Konsistenz der Rechtsordnung, die eigentlich bestmöglich ausgestaltet sein soll, dass sich die einzelnen Themen nicht im Weg stehen. Aber wie sehr wir und wie oft wir dann doch da an diese Grenzen stoßen, ist so im täglichen Doing schon einigermaßen wahnwitzig. Also wie soll ich, ne, bei euch, ihr redet über die Gesundheit, wir reden über ein anderes Thema, über das natürlich ungerne geredet wird im Zweifel oder wo auch die Daten nicht woanders hin sollen. Das ist, ne, wenn es um Geld geht oder Geld, was man nicht hat, geht. Gleichzeitig werden aber Daten ohnehin veröffentlicht in den Veröffentlichungen durch das Insolvenzgericht. Ne? Die sind also Daten da. Und das auf der anderen Seite mit den ganzen Verarbeitungsvereinbarungen mit unseren Dienstleistern und so weiter und so fort, da schiebst du so viel, mittlerweile zwar digitales Papier durch die Gegend, aber da hast du schon mal die Hälfte der Mindestvergütung in so einem Verbraucherinsolvenzverfahren, die ist dadurch schon durch quasi. Ne? Das soll jetzt kein Jammern sein, das ist einfach Fakt. Und es hat sicherlich seine Berechtigung und ich gehe stark davon aus, dass das auch ein Hemmschuh ist, da wirst du vielleicht später noch was zu sagen können zu den technischen Bedingungen, ein Hemmschuh ist, diese Tools, auf die wir warten, tatsächlich auch markt- und startreif zu bekommen, weil du natürlich das zu Ende denken musst und sagen kannst, wenn ich das jetzt hier mache, was passiert, wo landen die Daten, sind sie DSGVO-konform, sind sie EU-datenschutzrechtlich konform, sind sie also gelagert, sind sie, weil viele Anbieter halt, und das ist ja auch wieder hausgemacht, ne? Ohne jetzt hier in die Politik abzudriften. Aber wenn ich hier die Fesseln anlege, dann entwickelt sich auch inländisch nichts. Und wenn ich dann die großen Anbieter, wo ich feuchte Augen kriege und sage, boah, das wäre aber super zu haben, aber die sitzen dann in Amerika. Und dann kommen die ganzen Themen, die dann sich da anschließen. Was macht der Herr Trump dann demnächst mit diesen Daten? Und er macht ja sowieso, was er will, ne? Also um das mal ganz groß zu skalieren. Im Kleinen vermute ich nur, dass es daran unter anderem scheitert, dass man das noch nicht vernünftig abgebildet bekommt und entsprechend diese Tools, die uns insbesondere in der Vereinfachung, in der Entschlackung der Tätigkeiten, in der Entlastung der menschlichen Mitarbeiter, die ich eben nicht mehr einsetzen möchte dafür, dass die Dinge von links nach rechts abschreiben und dafür bezahlen möchte, sondern ich möchte die eigentlich dafür bezahlen, dass sie ihr Know-how ja qualitativ hochwertiger einbringen. Und da geht es auch nicht darum, sich von Personal zu verabschieden. Die Frage kam ja auch gerade da. Stichwort, ja. Ist der Mensch noch, es ist ja nicht nur der Entscheidungsträger, es ist ja auch die Truppe darunter, die Produktivebene. Ne? Und mitnichten ist es so, dass ich glaube, dass sich dann am Ende sich alle Luft auflösen werden. Nein, aber wir müssen natürlich auch den Arbeitsmarkt und so weiter und die Demografie im Auge haben. Und ich muss die Arbeitnehmer, wenn ich die ersetzen kann, tatsächlich später dann mal oder entlasten kann, sodass die gleiche Anzahl Leute produktiver ist, ja, dann ist da der Schlüssel tatsächlich, statt den ohnehin manchmal schönen, manchmal nicht so schönen Arbeitsmarkt dann entsprechend anzuzapfen und zu schauen, wo kriege ich denn den Nachwuchs. Ne? Aber das ist, also DSGVO auf vielen Ebenen, Datenschutz im Allgemeinen, aber da vermute ich auch noch einen großen gordischen Knoten, der da irgendwie dahingehend durchschlagen werden muss, dass Anbieter, die sich da tummeln, sich entweder so EU-intern aufstellen, dass da keine Sollbruchstellen sind. Ja, oder eben, ich will jetzt nicht sagen, Augen zu und durch, dann wirst du ja schon einer machen. Aber wie oft ich schon, wir sind ja hier heute jetzt gerade im LinkedIn-Forum quasi, und wie oft ich schon angesprochen worden bin von Startups, die wissen wollen, was können wir denn für euch entwickeln? Das kennt ihr wahrscheinlich genauso. Da ist ganz viel Musik drin, es ist nur noch nichts da. Und da wird irgendwo unter anderem aus diesem Zusammenspiel mit den unterschiedlichen Rechtsordnungsteilen, da werden sicherlich noch die Hürden liegen. Ja.
Ich noch einen Punkt, den ich dazu einbringen kann, auch nochmal, um auf deine Punkte anzudocken, ist, man muss ja auch immer so ein bisschen das Vakuum betrachten, was passiert, wenn man keine Regulatorik hat. Also man sieht ja jetzt zum Beispiel schon, dass viele Ärzte auch einfach, wenn sie einen schwierigen Fall haben, dann wird einfach ChatGPT aufgemacht, reingepastet und dann guckt man eben, was das Ergebnis ist. Ne? Das heißt, wenn man keine gute Regulatorik hat oder Lösungen anbietet, dann nehmen die Leute eben das, was sie kriegen können und dann hat man mit dem Datenschutz auch irgendwie nichts gewonnen. Das heißt also, irgendwie muss man immer auch die praktische Realität auch beim Ganzen mitdenken und dann eben sagen, okay, wir können jetzt ein Jahr warten, bis wir irgendwie eine vernünftige vernünftige Lösung haben, oder wir nehmen jetzt irgendwie eine pragmatische Lösung und versuchen es damit erstmal.
Ist bei meinen Mitarbeitern ja nicht anders, ne? Ohne jetzt wieder an Pranger zu stellen. Aber natürlich ist der schnelle Griff entweder ja zu der dann auch hoffentlich, da gehe ich von aus, sonst hätten wir sie nicht eingekauft. Datenschutzbeauftragten etc. haben wir ja auch. Wenn ich auf die EU-Verordnung dazu gucke, ne, die KIVO, dann hätte ich ja davon abgeleitet, vielleicht auch demnächst den nächsten Beauftragten, nämlich einen KI-Beauftragten, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, was das dann auch nach sich zieht, wenn ich es denn dann reguliere. Aber ja, ohne geht's nicht, aber es muss halt irgendwie gangbar sein, weil natürlich greift sonst der Mitarbeiter trotzdem dann natürlich zu seinem Handy und sagt mal eben, Mensch, ich habe hier Zeitdruck, Fristendruck in unserem Geschäft halt und dann gucke ich mal eben. Solange der das dann mit neutralisierten Prompts macht, sei mir das am Ende, will ich nicht sagen, egal. Natürlich ist das No-Go, aber ich kann es ja am Ende nicht verhindern. Ich kann ja, sammle ja nicht morgens die Handys ein, ne, und sag hier, so, die dürft ihr euch jetzt nachher abholen zur Mittagspause. Ist ja utopisch am Ende aller Tage. Das heißt, schöner wäre natürlich, etwas zu haben, wo ich sagen kann, ja komm, Vollgas tatsächlich. Ne? Mhm. Das ist, und dann stehe ich, sorry, wenn ich jetzt mal hier das auch noch sage, wenn ich dann als Unternehmer da stehe und sage, was kaufe ich denn jetzt? Ja, dann guck ich und finde Tools, die haben ganz viele lustige Buttons und Approbationen und die sind hier gelistet und dies, das, Ananas. Das Problem ist, ich persönlich kann das gar nicht beurteilen am Ende, weil für mich dann irgendwann die Erkenntniskette endet. Ich kann mich darauf verlassen, dass diese ganzen Zertifizierungen dann auch stimmen. Aber ob dann die verschlüsselte Datenübertragung dann doch auf ausländische Server, ob reicht mir das dann in letzter Konsequenz? Ja, nein, vielleicht. Es wird sich dann zeigen in dem Fall. Ne? Und dann ist die Frage, um nochmal auf diese Realitätsbezogenheit zu kommen, wie du gerade sagtest, ja, die Leute sind alle bei, keine Ahnung, LinkedIn, Instagram, TikTok. Aber dann ist das auf einmal ein Problem, ne, mit den Daten. Also es ist halt...
Das ist völlig absurd. Ja. Auf der einen Seite wird jedes Mittagessen gepostet, ja, und in die sozialen Medien, ja, eingestellt und Bilder aus dem letzten Familienurlaub. Ja. Ja, idealerweise auch noch live, damit die Einbrecher auch sehen, wann das Haus nicht besetzt ist. Aber ausgerechnet, wenn es dann um sensible Daten finanzieller oder medizinischer Art geht, dann wird der Untergang des Abendlandes herbeigebetet. Und das passt tatsächlich nicht zusammen. Ne? Das ist schon absurd. Und
derjenige, der postet dann nicht nur sein Mittagessen, sondern der lässt das dann noch im Zweifel durch eine App kalorienmäßig analysieren, weil er vielleicht jetzt zum Jahresbeginn wieder Vorsätze hat etc. pp. Da macht sich doch auch keiner Gedanken. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass dann im App Store so lange geguckt wird, oh, wo gehen denn jetzt meine Daten hin? Nee, dann weiß auch im Zweifel jeder, wie viel Eiweiß habe ich heute zu mir genommen, wie viel Kohlenhydrate. Also es ist schon einigermaßen, wenn man es dann runterbricht, kann man schon ein Fragezeichen dran malen.
Wird zweimal gemessen.
Ja, total. Dafür, ne? Absolut, absolut.
Ja, das ist natürlich ein Konflikt, der nicht so einfach aufzulösen ist, weil sind sich ja alle einig, nichts machen ist da auch keine Option. Aber es ist ganz klar, der Datenschutz darf nicht dazu führen, dass jeglicher Fortschritt, jegliche Information dann zu Tode geschützt wird, ne? Sondern man muss jetzt einen Weg finden, wie man den Bedürfnissen gerecht wird und vor allen Dingen vorwärts kommt und nicht die Potenziale, die wir hier haben, links und rechts liegen lässt. Aber Datenschutzregulatorik ist ja nicht gar nicht mal der einzige Grund, der uns hier hindert, ne? Weil wenn wir bei den Daten mal bleiben, Daten ist ja etwas, was die KI braucht. Die ist ja zum einen mit Daten trainiert worden, damit sie diese Large Language Modelle, die heute erstaunliche Dinge machen können, die sind ja mit Daten sozusagen großgezogen worden. Aber wenn man mit ihnen arbeitet, dann brauchen die ja auch Daten und dann müssen die ja rankommen erstmal, ja? Weil wenn sich die KI nur mit den Daten begnügt, mit denen sie antrainiert worden ist und die Informationen, die sie so im Internet findet, ja, dann reicht das ja nicht. Dann kommt sie irgendwann nicht mehr dahinter oder kann die Aufgabe, die Frage, die ihr gestellt wird, nicht zufriedenstellend beantworten. Und was macht sie dann? Dann geht sie her und basiert sich auf Wahrscheinlichkeiten und halluziniert. Bildlich gesprochen ist es das Gleiche, wie wenn man in einer Mathearbeit sitzt und weiß gar nicht, was der Lehrer einen da fragt. Ja, und bevor man ein leeres Blatt abgibt, dann schreibt man halt irgendwas hin. Und genau das ist das, was die KI ja tagtäglich macht. Ja. Und damit das nicht passiert, braucht die KI die Daten. Also es ist nicht irgendwelche allgemeinen Daten, sondern die Falldaten von dem Insolvenzverfahren oder von der medizinischen Studie. Und da ist doch oft, hört man, dass die KI da kaum rankommt, weil die Daten in irgendwelchen Silos stecken, wo es proprietäre Schnittstellen gibt, wo es Paywalls gibt. Wie sieht es in euren Bereichen aus, der Zugriff, wie einfach oder schwierig gestaltet sich das?
Ja, genau. Also ich bin ja vorhin auch schon so ein bisschen darauf eingegangen, dass wir das Problem haben, wie du schon sagtest, mit den Paywalls, dass nicht alle Forschung direkt frei verfügbar ist. Und generell ist es ja auch so, das ist auch das Problem, wo jetzt auch die großen KI-Firmen halt gegenstoßen, ist, dass sie sagen, okay, das sind nur die Daten, die wir jetzt allein im Internet finden, die reichen auch schon nicht mehr aus, um unsere KI zu trainieren. Und dann geht natürlich die Bewegung auch dahin zu sagen, okay, wenn wir keine Daten haben, dann erschaffen wir uns selber welche. Also dass man im Grunde sagt, okay, wir können spezifisch Daten generieren, die für unseren Problemfall jetzt relevant sind. Und das ist auch das, was wir intern machen, dass wir sagen, okay, wir wollen für spezifische Prozessschritte gucken, welche Entscheidungen sind eigentlich relevant und was muss die KI entscheiden? Und dass man dann sagen kann, wir können im Grunde im Vorhinein schon sagen, was die richtige Antwort ist, generieren die Daten dazu und können dann im Grunde künstlich viel mehr Daten generieren, als wir eigentlich durch das Internet bekommen können. Also das ist einmal so einer der großen Bewegungen, die wir jetzt aktuell sehen. Und ansonsten geht es im Grunde nur damit, dass man über die Zeit schaut, okay, wie kriegt man das hin, dass die Kultur sich verändert, dass man sagt, okay, wenn wir für die Menschheit Wissen generieren, dann muss es auch frei verfügbar sein. Und das sind eher langsame Prozesse, würde ich sagen. Ja.
Die Offenheit der Daten sicherzustellen. Ne?
Genau, genau. Mhm.
Also mit der Digitalisierung ist das ja im Krankenhaus so eine Sache. Die elektronische Patientenakte, die wurde im Jahr 2001 vom Deutschen Bundestag beschlossen. Also Frage in die Runde, weiß es einer, wann ist sie eingeführt worden?
Letztes Jahr im Herbst, im Oktober, glaube ich.
Vorletztes Jahr. Okay. Also so und es ist immer noch eine es ist ja absurd, also was du gerade gesagt hast, ja, also wir reden da über 23 Jahre. Also das sind unfassbare Verzögerungen, die wir da haben. Und es gibt auch zwei Studien, also den Digital Health Index der Bertelsmann Stiftung beispielsweise. Da geht es um die Anwendung von digitalen Lösungen im Gesundheitswesen. Da sind wir als Deutschland auf Platz 17 von 18, also Abstiegsplatz, würde man in der Bundesliga-Tabelle sagen. Und die sogenannte MRAM-Studie, die etwas sehr Ähnliches, aber anhand unterschiedlicher oder weiter ausdifferenzierter Parameter untersucht, die kommt vielleicht nicht auf Platz 17, aber da sind wir auch nicht in der Champions League, sondern spielen wir auch gegen den Abstieg. Das heißt, wir haben gewaltige Potenziale in Deutschland, was auch damit zusammenhängt, dass seit Einführung der elektronischen Patientenakte, die auch noch längst nicht auf breiter Front genutzt wird. Das heißt, Dokumentation in vielen Krankenhäusern im Deutschland im Jahr 2026 ist immer noch mit Papier und Bleistift. Das heißt, da stellt sich die Frage nach der Nutzung der Daten noch gar nicht so richtig. Und ein Schwenk vielleicht noch. Wir fragen uns immer, wie schwierig es ist, an die Daten heranzukommen, über Cyberkriminelle beispielsweise. Aber es gibt in Deutschland eine gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist von Patientenakten über 30 Jahre. Und ich weiß ganz genau, wie das durchschnittliche Patientenaktenarchiv in einem Krankenhaus aussieht. Das ist der feuchte Keller, das ist der Dachboden, das ist das Logistikzentrum irgendwo in der Peripherie. Keine Kameraüberwachung, kein Wärter, meistens noch nicht mal ein Vorhängeschloss. Das heißt, wenn ich kriminelle Energie hätte, könnte ich da ohne weiteres eindringen, den Messerollgriff machen, könnte die Daten digitalisieren und für teuer Geld im Internet verkaufen. Darüber spricht kein Mensch, redet auch kaum mal einer darüber, wie viele Patientenakten aus Arztpraxen schon in irgendwelchen Altpapier-Containern gefunden wurden. Da gibt es eine kurze Pressemitteilung, kurze Betroffenheit und dann geht's weiter. Aber was ich aktuell tatsächlich sehr, sehr gut finde, und das ist jetzt etwas, nachdem ich so ein bisschen Deutschland-Bashing betrieben habe, wo wir als Deutschland jetzt tatsächlich eine Chance haben, vielleicht doch in die Champions League zu kommen. Das ist eine ganz aktuelle Meldung von dieser Woche. Nämlich hat sich der Branchenprimus Fresenius mit SAP, also zwei große DAX-Konzerne, zusammengeschlossen und haben gesagt, also wir warten jetzt hier nicht auf irgendwelche staatlichen Förderungen, sondern wir gehen privatwirtschaftlich voran. Und SAP unterstützt Fresenius und insbesondere Europas größten Klinikbetreiber, die Helios-Kliniken, ja aus Deutschland, dabei ein, wie soll ich sagen, Patientendaten-Ökosystem zu schaffen, das natürlich im Hinblick auf Datenschutz, Compliance etc., höchsten Sicherheitsstandards genügt es aber auf der anderen Seite. Es erlaubt, diese Patientendaten auf sinnvolle Art und Weise im Sinne der Medizin und im Sinne des Patienten natürlich nutzbar zu machen und auch die klinischen Abläufe zu vereinfachen, zu optimieren und damit auch das klinische Personal, insbesondere in Bereichen ärztlicher Dienst und Pflegedienst, massiv zu entlasten. Das finde ich ganz hervorragend. Ja, wenn wir irgendwas gelernt haben, letztendlich auch in der Corona-Pandemie ist, warte nicht darauf, dass der Staat irgendeine Lösung anbietet oder irgendeine Finanzierung anbietet. Das reicht in der Regel sowieso nicht. Ja, wo ist letztendlich der Corona-Impfstoff entwickelt worden? In einem Labor einer öffentlich-rechtlichen Universitätsklinik oder war es doch BioNTech mit 60% Umsatzrendite, privatwirtschaftlich hochgradig motiviert? Ja, deswegen finde ich es gut, dass jetzt gewissermaßen aus der Wirtschaft heraus so ein Impuls kommt, diese beiden Top-Unternehmen gemeinsam einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen. Und ich bin sehr optimistisch, weil das, was die machen, in der Regel Hand und Fuß hat, dass da am Ende etwas sehr, sehr Sinnvolles bei rauskommt, was möglicherweise Standards setzt und dann auch auf andere Bereiche, also auf andere Krankenhäuser übertragen werden kann. Also um mal mein Statement mit etwas Positivem abzuschließen.
Ja, sehr schön. Nee, das ist ja in der Tat sehr vielversprechend, dass man dann dazu übergeht, eine Aktivität, eine Idee hat, eine Aktivität entfaltet und sich nicht abschrecken lässt von den ganzen Constraints, die da bestehen. Die bestehen, damit muss man umgehen, das ist klar, aber das sollte einen nicht davor zurückhalten und zu sagen, es hat ja keinen Sinn, wir fangen gar nicht erst an.
Genau, und es muss so ein bisschen die normative Kraft des Faktischen dann am Ende auch gelten. Absolut. Und wenn wir auf die nächste elektronische Patientenakte warten, die dann dieses Jahr beschlossen wird und dann über 20 Jahre später umgesetzt wird, dann ist es wahrscheinlich zu spät.
Dann sind da andere bis dahin natürlich schon weitergegangen, richtig. Das ist klar.
Sieht bei uns natürlich insofern ein bisschen anders aus, als dass wir die Daten, von denen du sprachst, die da sein müssen, ja, in jedem Fall mal haben. Also wir gehen mal davon aus, in meinem Fall jetzt mit dem Insolvenzverfahren, ich habe Verfahrensbeteiligte, die mitwirken. Das Gericht ermächtigt mich durch Beschluss auch, was weiß ich, Unterlagen entgegenzunehmen, Informationen einzuholen. Wir halten uns jetzt mal nicht mit Einzelheiten auf. Aber dem Grunde nach habe ich das Recht, mir die Daten zu holen und in der Regel in einem mustergültigen Verfahren kriege ich die auch geliefert. Geschäftsleitung, natürliche Person, Schuldner gibt mir die Daten. Ist aber da schon, ne, kleine Rücksprung zu gerade. Da geht's dann auch schon wieder los, ne? Ich brauche die Daten, aber wenn sich einer auf den Kopf stellt, dann habe ich eventuell mit dem Datenschutz, dann komme ich da auch schon wieder an Grenzen. In der Regel ist es so, zumindest die Verbraucherschuldner wollen ja was, nämlich eine Restschuldbefreiung. Das heißt, damit werden sie im Zweifel darüber hinaus motiviert sein. Oder aber eben, ich setze sonstige informatorische Ansprüche oder Informationsansprüche halt dann gerichtlich durch im Rahmen der Möglichkeiten. So, das heißt, ich mache jetzt schon seit 2012 die ganze Geschichte mit digitalen Akten. So, das heißt, der Workflow dazu ist da. Auf der einen Seite. Das heißt, es wird gescannt, es wird auch mit Software dann Texterkennung etc. pp. Also in meiner technisch jetzt nicht so versierten Welt, als kleiner, doofer Anwalt, denke ich mir, ach cool, da ist ja die Ausgangsstellung ist ja erstmal gut auf dieser Seite. Ich habe also irgendwo eine Datendose, wer dann da dran darf später und ob jetzt der Anbieter, der mir das bietet, das, was ich dazwischen brauche, nämlich die Verlinkung, von der ich vorhin sprach, zwischen den Daten, die ich habe, zu den Prozessen, die ich im Hause habe, die ja auch bewährt sind und sich zweimal weiterentwickeln, aber mit Vorlagen ohne Ende, ne? Schreiben erstellen etc. pp. Das heißt, ich gehe davon aus, die Bedingungen sind eigentlich da, dass es eigentlich gar nicht so schwer sein kann. Denn ich kriege die Daten, wie gerade beschrieben, ich habe die Daten. Die technische Schnittstellengeschichte lassen wir jetzt mal außen vor, da kann ich nichts zu sagen, aber rein technisch sind sie da und im Zugriff und auch in rauen Mengen. Wir sind ja jetzt eine Kanzlei mit vielen Standorten, mit 16 Verwaltern und Verwalterinnen, die am Ende ja auch die Möglichkeit liefern würden, einer KI dann relativ schnell begreifbar zu machen. Und da rede ich ja gar nicht jetzt von analytischem Hexenwerk, sondern sie soll nur lernen, dass als Beispiel in dem Antragsformular, das ist in den Bundesländern vielleicht ein bisschen anders, aber es ist eigentlich immer der gleiche Kanon. Da schreibt jemand dann rein, wie er heißt, wo er wohnt, wie alt er ist, was er für Geld verdient, etc., was er für Verbindlichkeiten hat. Und das ist immer gleich. Es ist immer an der gleichen Stelle. Das heißt, es muss ja irgendwie möglich sein, und das ist es auch, das hast du mir auch schon mal geschildert, eigentlich eine Kleinigkeit tatsächlich, die Daten dann zu nehmen und auf der anderen Seite zu lernen, wo tue ich sie rein? Welche Standardschreiben müssen raus? Wo, an welche Stelle packe ich die Daten? und dann vielleicht ein bisschen Magie da aus dem Gesamtbild, vielleicht, wenn man es dem Tool beibringt, zu sagen, okay, das und das sind die Insolvenzgründe hier vermutlicherweise, und dann mache ich Vorschläge. Das muss ja nicht alles direkt zum Briefträger dann gehen, aber dass ich dann sage, ich skaliere halt die Produktivität, indem ich sage, dass dieses Tool, was ich mir dann so wünsche, das spuckt mir diese ganzen Standardsachen aus und dann hat es, wir haben zum Beispiel so einen Buchungsautomaten in der Buchhaltung. Das erkennt wiederkehrende Vorgänge und es gibt so ein Ampelsystem. Da, wo er grün dran malt, das ist gut, das kannst du so nehmen. Gelb, bin ich mir nicht sicher. Und oh, hier kam jetzt ein Betrag von der Pfefferminzia AG, die kenne ich nicht, musst du mal drüber gucken, lieber Sachbearbeiter. So. Aber wenn nur noch das rauskommt beim Sachbearbeiter, dann bearbeitet der nicht mehr X-Verfahren, sondern X plus Y-Verfahren. Und schon sind wir wieder in einer ganz anderen Produktivitätsebene. Das heißt, um auf deine Frage zu kommen, Daten habe ich. Mhm. Ich weiß, was rauskommen soll. Und eigentlich brauche ich in meiner kleinen Welt nur irgendwas dazwischen, was es technisch möglich macht, das schneller zu tun und in deutlich weniger Zeit das zu tun, tatsächlich. Ne?
Ja, dann sollte man da mal möglichst schnell loslegen.
Ja,
alles darzulegen und ja. Genau.
Absolut.
Nee, super. Ja, ich habe mal geguckt, da gibt es inzwischen ein paar Fragen aus dem Publikum, die würde ich gerne mal aufgreifen. Ja, ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin fragte, es gibt ja, das ist unbestritten der Fall, ne, in Deutschland einen massiven Mangel an Pflegekräften. Und was man ja auch hört, das haben wir jetzt hier noch nicht angesprochen, dass ja die nächste Revolutionsstufe nach KI oder eine der nächsten Robotik ist. Ne? Und da kann man sich ja vorstellen, wenn man Robotik mit KI kombiniert, dass dann da ja autonome Systeme entstehen, die jetzt nicht nur im Bereich des Immateriellen unterstützen können, sondern auch im Bereich, in allen anderen Bereichen eben. Ne? Und dann stellt sich natürlich die Frage, und das ist die ja hier aus dem Publikum kommt, ob jetzt die Kombination von Robotik und KI nicht dann irgendwann dazu führen könnte, dass man bei der Pflege für Entlastung sorgen kann und ob das Bereich in euren Bereichen dann schon diskutiert wird.
Ich möchte die Frage mal so beantworten, indem ich sage, dass die Aussage in der Weise vielleicht gar nicht so richtig stimmt. Denn wir haben in Deutschland so viele Pflegekräfte wie in keinem anderen Land. Zumindest jetzt im OECD-Bereich. Wir können das auch runterbrechen, relativ auf die Bevölkerung. Aber wir haben, ich weiß nicht, gibt's hier?
Der Fernseher geht aus.
Ach, der Fernseher geht aus. Okay, alles klar. Entschuldigung. Also, aber wir haben sowohl absolut als auch relativ zur Bevölkerung hier unfassbar viele Pflegekräfte. Sie werden nur nicht effektiv eingesetzt. Und insofern ist die Frage mehr als berechtigt. Wir haben sehr viele Krankenhäuser, auf die sich diese Pflegekräfte verteilen. Der Beruf, man hat es den Pflegekräften auch nicht immer leicht gemacht. So möchte ich es auch mal formulieren. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass eine Pflegekraft in Deutschland 3 Stunden pro Tag mit Tätigkeiten beschäftigt ist, die in die Richtung gehen von dem, was du gerade beschrieben hast, Marvin, Formulare ausfüllen, Dokumentation oder irgendwelche Dinge vorbereiten, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie groß der Nutzen von KI, von Robotik in der Kombination natürlich im Krankenhaus oder auch in Senioreneinrichtungen sein kann. Ich habe das selber kaum glauben können. Ich war vorletztes Jahr im Krankenhaus, ich hatte eine Lungenentzündung, lag 6 Tage im Krankenhaus. Wenn ich die Zeit, die die Pflege bei mir am Bett war, über diese 6 Tage aufaddiere, komme ich auf eine Zahl, die liegt unter 30 Minuten und ich bin privat versichert. Also das, ne, also ich war jetzt kein schwerer Pflegefall. Aber das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung sich das System entwickelt. Und es zeigt allerdings auch, wie groß das Potenzial ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, gerade wenn es um die Pflege geht, also nicht nur, was die ärztliche Tätigkeit umfasst, insbesondere die Diagnosestellung, da ist der deutsche Michel gemäß KI-Zukunftsatlas von Bosch ganz besonders skeptisch. Und gerade die Pflege, die soll doch bitteschön ein Mensch machen. Und was ich mir vorstellen könnte, und das haben wir teilweise in Japan schon, in Seniorenheimen, da gibt es diese Roboter, die man häufig auch auf Messen sieht, die in der Lage sind, mal irgendwas abzuräumen, das Geschirr abzutransportieren und in die Küche zu bringen. Aber dass jetzt klassische Pflegetätigkeiten am Patienten
von einem Roboter durchgeführt werden, da ist noch ganz viel Skepsis und ich muss sagen, vollkommen zu Recht.
Da kann ich auch gerne was aus meinem Bereich noch dazu erzählen. Bei uns geht es ja so darum, wir machen Evidenzsynthese, da geht es erstmal darum, harte Fakten zu schaffen. Zum Beispiel hilft ein bestimmtes Medikament, hilft ein bestimmtes Gerät in einem bestimmten Komplex. Und das ist ja nur eine der Blickweisen, die auf dieses gesamte Thema geworfen wird. Auf der anderen Seite gibt es in der Gesundheitsökonomie dann noch andere Fragestellungen zu sagen, wie wirtschaftlich ist es zum Beispiel. Es kann halt sein, dass vielleicht ein Medikament sehr gut wirkt, aber enorm teuer ist und deswegen macht es vielleicht eher Sinn, nur bei schweren Fällen einzusetzen und so weiter. Und was wir jetzt auch in den letzten Jahren sehen, ist immer mehr auch die Bewegung dahin zu sagen, die Patienten selber müssen eigentlich auch noch eine Stimme haben. Also dass man sagt, okay, jetzt gibt es vielleicht bestimmte Medikamente, die gut wirken, aber die haben so starke Nebenwirkungen, dass die Patienten sagen, die wollen wir nicht nehmen. Mhm. Ne? Und das sind eben Gesichtspunkte, wo ich dann sagen würde, wenn man irgendwann drüber nachdenkt, in der Pflege Menschen zu ersetzen, dass man dann sagt, okay, können wir machen, aber dann muss eben auch evaluiert werden, was für einen Nutzen kommt dabei raus. Sind die Patienten oder eben auch die Menschen in diesen Pflegeheimen überhaupt, wollen die das überhaupt? Und dass eben dieses ganzheitliche Bild darauf auch wissenschaftlich evaluiert wird. Also dass man eben nicht nur sagt, ja, wir sind jetzt in der Pflege, wir haben nicht genug Geld, jetzt machen wir nur noch Roboter da rein und am Ende des Tages verlieren die Patienten dabei. Also das sollte nicht die Bewegung sein, wo es hingeht.
Absolut. Ja, auch nicht tragbar, dass man ab einem gewissen Zustand dann in eine Maschine geschoben wird und dann ansonsten nichts mehr passiert, ne? Weil warum lebt man? Es geht ja ums Zwischenmenschliche. Mhm. Und wenn alles um einen herum dann nur noch von Maschinen erledigt wird, dann stellt sich natürlich eine gewisse ganz grundsätzliche Frage, nicht wahr? Gut, ja, dann gab es noch eine weitere Frage hier aus dem Publikum. KI selbst bauen oder sich vorhandenen Modellen bedienen, ne? Also praktische die amerikanischen Frontier-Modelle verwenden oder auch das chinesische DeepSeek, ist ja sicherlich eine Option und da kommt man erstmal schnell voran, klar, man hat gute Ergebnisse. Und ab wann kommt man eigentlich an den Punkt, wo man sagen muss, ja nee, das kann man jetzt nicht nutzen, aus, haben wir zum Teil diskutiert, Datenschutzgründen, ja, und dann eher mal ein eigenes Modell aufsetzen, das auch souverän hosten in Europa, in Deutschland. Wie sieht's da so aus?
Ich denke, das ist immer einzelfallspezifisch, was brauche ich, ne? Was ist da, was brauche ich? Und jetzt für unseren Fall ist es wahrscheinlich zu spezifisch, dass ich es einfach abrufen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir, selbst wenn ich es in zulässiger Weise könnte und dürfte, dass ich jetzt, was weiß ich, ChatGPT frage, was muss ich jetzt machen oder baue mir mal irgendwie eine Software. Das wird wahrscheinlich nicht so weit führen, dass ich ein Ergebnis habe in letzter Konsequenz. Und hinzu kommt, ich finde die Frage insofern interessant, weil da kannst du vielleicht, Stefan, auch noch was zu sagen. Wenn ich jetzt an diese ganzen Entwicklungen, die auch gewünscht sind politisch, Stichwort Cyber Resilience Act und so weiter und so fort, ne, Unabhängigkeit eben von US-amerikanischer Software und so weiter und so fort, die da auch in, nach meinem Dafürhalten, kann dann jetzt wahrlich nicht viel zu sagen, aber gefühlt in extrem ambitionierten Zeithorizonten, wenn ich da irgendwie Ende 2027 höre etc., dann, also ich kann mir bislang noch nicht vorstellen, wo jetzt auf einmal ein europäisches Word, Excel und sonst wie Paket herkommt, ja, wenn wir nämlich verhindern wollen, dass wir dann im Zweifel vom Netz genommen werden, von überm Teich, wenn dort irgendwem irgendwas nicht passt, so wie geschehen in Den Haag da bei dem Staatsanwalt, den es da mal gab, der am nächsten Tag nämlich nicht mehr in seine E-Mails reinkam, weil er nämlich nicht aufhören wollte zu ermitteln gegen ein europäisches, gegen ein amerikanisches Unternehmen, ne?
Und der auch nicht mehr mit der Kreditkarte bezahlen konnte.
Ja, genau, da ging ja nämlich gar nichts
mehr. Alles, was Mastercard, Visa ist ja absolut nicht souverän aus
europäischer Sicht. Und vor dem Hintergrund ist die Frage wahrscheinlich schon von der Zielrichtung her beantwortet. Wir kommen wahrscheinlich mit der Zielrichtung gar nicht drum hin, uns eigene Tools irgendwie zu schaffen. Also nicht wir vier jetzt vielleicht, also du vielleicht noch am meisten. Ja, also ich schon mal ganz bestimmt gar nicht, aber rein fachlich, das ist ja für mich als Hexenwerk, aber wenn man das liest und wenn man diese richtige, wahrscheinlich leider richtige Zielrichtung verfolgt, dann ist die Frage von daher schon zu beantworten, ne? Und dann müssen wir daran tatsächlich. Und da sind wir wieder bei Geldern und da sind wir wahrscheinlich, wenn das nicht 2047 werden soll, dann müssen Unternehmen ran, da muss Unternehmergeist ran und da muss Geld in die Hand genommen werden. Und dann muss man aber auch, dann bin ich nochmal beim Unchain, dann lass die Leute sich auch unchainen und dann lass sie aber auch dann da loslaufen. und leg ihnen keine Fesseln an. Das ist so irre, ne? Auf der einen Seite soll das passieren und auf der anderen Seite werden dann ganz viele sagen, ja, wir würden ja, aber, ne? Und das ist, würde ich jetzt mal so etwas in Global Scale mal damit beantworten, zu sagen, wir können gar nicht anders als dahingehend zu agieren.
Ja, da muss was passieren, oder?
Ich kann auch noch so einen Punkt einwerfen, und zwar, wenn man drüber nachdenkt, ob man jetzt irgendwie ein amerikanisches Modell nimmt, weil im Grunde die Qualität sonst nicht ausreicht, oder wir nehmen vielleicht ein Open-Source-Modell, was es schon gibt. Man sagt ja, ungefähr 6 Monate hängen die so ein bisschen hinterher von der Qualität. Dann beobachten wir ja, dass die Qualität aller Modelle immer besser wird, aber die Schwierigkeit der Probleme, die wir lösen, die wird ja nicht schwieriger. Ne? Das heißt, die bleiben ja konstant. Das heißt, sobald man einmal ein Problem gelöst hat, eine Lösung gefunden hat, die auch gut genug ist, dann kann man dabei auch bleiben. Das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, sobald die Open-Source-Modelle gut genug sind für einen bestimmten Bereich, dann kann man die im Grunde auch selber benutzen, muss eben nicht mehr auf amerikanische Modelle angewiesen sein. Und deswegen sehe ich da jetzt auch nicht so das große Problem zu sagen, okay, wir müssen unbedingt alles in die amerikanische Cloud werfen. Vielleicht ist das Problem, was ich jetzt persönlich bei mir in der Firma habe, gar nicht so schwierig.
Genau.
Und genau, das ist so ein wichtiger Gesichtspunkt. Mhm.
Also sehe ich im Prinzip genauso, weil oft zeigt sich ja auch, dass jetzt die Nutzung eines noch besseren Modells gar nicht den Fortschritt bringt, weil man oft ganz andere Hürden hat. Ja, insbesondere wenn es darum geht, auf die Daten zuzugreifen, das haben wir jetzt gerade gehört, ist jetzt im juristischen Bereich weniger das Problem, da hängt die Frucht eher tief, ne? Weil in anderen Bereichen ist es so, dass das aus historischen Gründen oder welchen Gründen auch immer verteilt ist auf Systeme, an die man nur sehr schwierig herankommt. Und dass die Qualität des Outputs eigentlich gar nicht davon abhängt, ob man es das beste oder das Top-Modell verwendet, sondern wie gut man eigentlich seine Daten im Griff hat und die Grundlage aufbereitet und da das weg. Das heißt, es ist nur zum Teil die Frage, welches Modell verwende ich? Und das andere ist, was habe ich eigentlich drumherum? In welchem Kontext arbeite ich das? Und ist das Gesamtsystem eigentlich auf dem Stand, so dass man damit was anfangen kann? Und da ist das Modell, das dann dahinter zum Einsatz kommt, nur ein Teil der Antwort auf diese Frage. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass wir mal einen neuen Use Case auszuprobieren, das machen wir auch so, dann nehmen wir natürlich die Modelle, die dann am einfachsten zugänglich sind. Wenn das System dann mal weiter ausgereift ist und es so in Richtung Marktreife kommt, ja, dann kommen natürlich die Fragen, verwendet man ein Open-Source-Modell, das man selber hostet oder statt bei AWS, Amazon Web Services, bei einem deutschen IONOS oder Schwarz-IT zum Laufen bringt. Und das sind dann die Fragen, um die man sich dann auch kümmern sollte. Ja? Weil wenn wir in Richtung digitale Souveränität gehen, und ich sehe es so wie du, da führt kein Weg dran vorbei, dann wird es sicherlich nicht über Nacht gelingen. Aber jeder kann doch mal das ins Kalkül mit einbeziehen und so, dass man sich Schritt für Schritt in die richtige Richtung bewegt. Und dann kann man da langfristig sehr viel erreichen. Da bin ich auch davon überzeugt. Ja, jetzt sind wir fast dann am Ende der heutigen Podiumsdiskussion. Vielleicht noch jeder mal als Schlusswort für euch. Was würdet ihr jetzt als erstes machen, um diesen Unchain Wirklichkeit werden zu lassen? Was wäre der erste Punkt, den ihr angreifen würdet? Jeder ein Satz vielleicht dazu kurz.
Ist jetzt ziemlich weit oben ins Regal gegriffen, aber wir haben es ja immer wieder, zumindest wir beide haben da tatsächlich oft diesen Berührungspunkt beim Datenschutz. Ich würde mir tatsächlich da so ein bisschen einen gesünderen Ansatz wünschen, der nicht dazu führt, dass wir uns da selber Fesseln anlegen, weil mit Augenmaß ja, und dass das Kernbedürfnis abgedeckt wird, aber bitte nicht, dass wir uns da selbst im Weg stehen und dann immer über den großen Teich oder in die andere Richtung gucken müssen und sehen, wie die uns weglaufen, die Wettbewerber dort. Das ist mir, vielleicht lösen sich dann für mich im täglichen Doing auch noch die eine oder andere Stolperfalle da, was die Berührung zu diesem Rechtsbereich angeht. Nee, aber ich jetzt ganz spontan würde sagen, wenn wir da irgendwie ein bisschen lockerer, ist das falsche Wort, aber ihr wisst, ihr versteht, was ich meine, ein bisschen zugänglicher werden, ein bisschen vernünftiger werden, irgendwas dazwischen, und das nicht so, so entarten lassen, dann sind wir, glaube ich, wären wir auf einem guten Weg tatsächlich.
So vielleicht zuerst, oder? Kann ich mich zum einen nur anschließen und die Risiken der Digitalisierung und der Einführung von KI und die Nebenwirkungen, die liegen auf der Hand, aber wir sollten doch in dem Zusammenhang auch ein ganz anderes Narrativ an den Tag legen. Da würde ich sogar sagen, ist dann ausnahmsweise mal die Bundesregierung gefragt. Ich glaube, Dorothea Bär ist da die zuständige Ministerin, dass da ein neues Narrativ kommt, das positiv ist und das die Chancen betont, ohne die Risiken jetzt komplett außer Acht zu lassen. Das würde ich mir wünschen.
Von meiner Perspektive würde ich auch sagen, wir sollten nicht so tun, als wollen wir am Ende des Tages den Menschen ersetzen und dann die Regulatorik auch darum herumbauen. Was ich häufig sehe, ist, dass eben getan wird, okay, das soll erreicht werden und deswegen muss die Regulatorik so und so streng sein, weil wir müssen ja die Qualität erreichen auch immer noch, ne? Sondern man sollte bei der Regulatorik auch von vornherein mitdenken, der Mensch ist immer derjenige, der am Ende noch Entscheidungen trifft und kann im Grunde die KI auch dann verantwortungsbewusst einsetzen. Und wenn man das so von vornherein mitdenkt, dann muss man auch gar nicht erst so stark regulieren und das sollte auch das Ziel sein. Mhm.
Ja, ich finde, Unchain AI heißt eigentlich auch Unchain Ourselves. Es ändert sich so viel und es ist absolut unwahrscheinlich, dass in dem Bereich, wo man arbeitet, wo man bisher tätig war, dass da sich nichts ändert. Man muss Neugier haben. Man muss mit neuen Menschen sprechen, sich über neue Ideen austauschen und dann schauen, dass man Herr der Lage bleibt, dass man die Idee entwickelt und die Fähigkeit entwickelt, aus diesen neuen Informationen etwas zu machen, das aufgreifen und dann ja aktiv bleiben. Dann kann was Sinnvolles draus entstehen. Hat mich gefreut, dass Sie dabei waren. Wird uns freuen, wenn Sie uns bald wieder dazu schalten. Wir haben auch künftig wieder Veranstaltungen. Am 3. Februar gibt es eine Veranstaltung hier vor Ort in Dortmund. Das wird nicht live gestreamt, das ist mal eine Fortveranstaltung zum Thema White Coding. Ja, wenn jetzt praktische Nicht-Softwareentwickler Software entwickeln können, was geht da heute? Da geht eine ganze Menge, ist sicher eine spannende Sache für die, die hier in der Nähe sind. Können Sie gerne vorbeischauen. Und ansonsten wird es hier, der Termin steht noch nicht fest, weitere Podiumsdiskussionen wieder online geben zum Thema Cybersecurity und Secure. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.